Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm eine auf die Standorte Düsseldorf und Berlin verteilte Choreografie mit dem Titel Wege aus der Gaskrise. Bundesrat und Bundestag machen den Weg frei, um mehr Kohlekraftwerke für die Stromerzeugung heranzuziehen. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Und staatliche Hilfen für Energieunternehmen möglich zu machen. Und passgenau zur Politik setzt der Gasimporteur Uniper einen Alarmruf ab.
Uniper erfährt unter den gegenwärtigen Bedingungen tägliche Mittelabflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Eine Situation, die für uns nicht lange durchhaltbar ist.
Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach. Uniper beantragt Staatshilfen und die Politik macht parallel den Weg dazu frei. Mit dieser Choreografie beginnt Wirtschaft und Gesellschaft. Weitere Themen sind neue Pläne, um Zuwanderung für Facharbeiter einfacher zu machen. Und die EZB mahnt Banken, Klimarisiken mehr Beachtung zu schenken. Zu beiden Themen gleich mehr. Zum Start aber die Gaschoreo auf den Bühnen in Düsseldorf und Berlin. Berlin zum Start. Wenn eine Bundesregierung mit grüner Beteiligung Kohlekraftwerke länger laufen lässt als Gasersatz, dann ist klar, wie ernst die Lage eingeschätzt wird. Volker Fintermer über die Entscheidungen im Bundesrat und Bundestag.
Der Bundestag hat gestern Abend noch rund ein halbes Dutzend Gesetze zur Sicherung der Energiesicherheit auf den Weg gebracht, die heute sogleich im Bundesrat behandelt wurden, damit sie unmittelbar in Kraft treten können. Darunter auch das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, mit dem Braun- und Steinkohlekraftwerke aus den Reserven geholt werden können, um den Einsatz von Gaskraftwerken zur Stromerzeugung zu verringern. Im Anhang an diese Novelle wurde auch das Energiesicherungsgesetz ein weiteres Mal geändert, um die geplante Beteiligung des Bundes an den großen Gasimporteuren möglich zu machen und über staatliche Beihilfen zu einer Entlastung der Kostenseite auf dem Gasmarkt beizutragen. Auch der Ausbau der Windenergie stand auf der Tagesordnung, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und amtierende Bundesratsvorsitzende, beklagte gleich zu Beginn die Eilbedürftigkeit des Vorhabens.
Der Handlungsdruck ist enorm. Dennoch erlaube ich mir die ernste Mahnung, dass dies kein Dauerzustand werden darf. Es geht hier um ganz konkrete und massive, teilweise existenzielle Probleme, vor denen Deutschland und damit auch die Länder stehen und ich befürchte, noch lange stehen werden.
Das ging jedoch nicht mit einer Kritik an den Inhalten einher, wo Ursache und Wirkung durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unbestritten seien. Aber als Chef eines Braunkohleförderlandes verlangte Haseloff auch mehr Sicherheiten für die Kohleverstromung und bei der Windkraft sei eine Gleichbehandlung aller Bundesländer notwendig. Insgesamt werde das Paket die absehbaren Lücken bei der Energieversorgung nur bedingt schließen können, weshalb Haseloff auch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke anmahnte. Dazu hat Bayern auch einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, der an die zuständigen Ausschüsse verwiesen wurde. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, verteidigt unterdessen die geplante Beteiligung des Bundes an den großen Gasversorgern.
Wir alle sind regelmäßig mit unseren Energieversorgern im Gespräch. Wir wissen ganz genau, was da los ist. Wir wissen, zu welchen Preisen sie Gas einkauft. Und wir wissen auch, wie groß der Druck werden wird, diese Preiserhöhungen an einem bestimmten Tag auch weitergeben zu können, damit unsere Energieversorger selber nicht kollabieren. Und deshalb ist dieses Gesetz hier so wichtig.
Für Winfried Kretschmann, den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, fallen in diesem Zusammenhang die Sparvorgaben für Industrie und Bürger noch nicht ausreichend ins Gewicht.
Ich will noch mal zu bedenken geben, ob wir nicht ordnungspolitisch zwischen der Alarmstufe und der Notfallstufe eigentlich für Energien, die speicherbar sind wie Gas, nicht etwas brauchen ordnungspolitisch, um verbindlich auch diese Speicher füllen zu können durch verbindliche Vorgaben beim Sparen.
Wirtschaftsminister Robert Habeck verwies dagegen auf die Eilbedürftigkeit, die allein durch äußere Umstände, also den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die energiepolitischen Drohungen wie der mögliche Lieferstopp ausgelöst wurden.
Es ist ein Gesetzespaket, das dieses Land verändern wird. Schnell, weil wir möglicherweise Maßnahmen ergreifen werden, die unüblich sind. Und wir dürfen da nicht drüber hinwegreden, dass der große Konsens, den wir im Moment haben, in der zweiten Jahreshälfte noch mal ganz anders strapaziert wird, was Preise angeht, aber auch was Ausbau von erneuerbaren Energien und Leitungen angeht.
Am kommenden Montag schon wird die Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee für eine schon vor Monaten angekündigte Wartung abgeschaltet. Die Befürchtung ist, dass die russische Seite die Lieferungen nach dem Abschluss der Wartung nicht mehr aufnehmen könnte.
Volker Fintamer war das. Kohlekraftwerke länger laufen lassen und für die Energieversorgung wichtige Unternehmen direkt stützen. Die Weichen haben Bundestag und Bundesrat heute gestellt. Den Montag im Blick. Und das Unternehmen, das im Moment akut bedroht ist durch steigende Gaspreise und durch sinkende Gasmengen, das ist der Importeur Uniper aus Düsseldorf. Und der hat passgenau zu den politischen Plänen heute Unterstützung beantragt. Eine Art Schlüssel- und Schlüssellochsystem zwischen Politik und Wirtschaft, das in anderen Fällen vielleicht etwas fragwürdig wäre, hier aber in der Rubrik Krisenbewältigung läuft. Zu Junipers Alarmruf, Jörg Marksteiner.
Er trat gediegen auf im Anzug mit Krawatte, aber eigentlich, sagte Juniper-Firmenchef Klaus-Dieter Maubach, fühle er sich wie ein Feuerwehrmann. Und das seit Monaten, seit es darum geht, wie viel Gas künftig noch aus Russland kommt. Dass dem größten deutschen Importeur die Mengen seit Mitte Juni um 60% gekürzt wurden, wirkte da nochmal wie ein Brandbeschleuniger.
Das ist wirklich für uns wie eine Brandbekämpfung. Und wenn ich heute vor Ihnen stehe, dann ist es ein weiteres Kapitel, wo wir nicht gedacht hätten, dass es sich noch schwieriger darstellen würde. Und jedes Mal ist es noch schwieriger geworden.
Jetzt soll der Staat helfen, den Großbrand beim Düsseldorfer Energiemulti zu löschen. Und finanziell brennt es lichterloh. Der Grund? Uniper, vor 5 Jahren von E.ON abgespalten, liefert zwar nicht an Endkunden, aber an über 100 Stadtwerke und Industriebetriebe. Und zwar zu niedrigen Preisen, wie sie im vergangenen Jahr vereinbart wurden. Weil seit Juni aber massiv weniger Gas aus Russland kommt, müssen die großen fehlenden Mengen jetzt zum inzwischen fast 10-fachen Preis an den Börsen nachgekauft werden.
Uniper erfährt unter den gegenwärtigen Bedingungen tägliche Mittelabflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Eine Situation, die für uns nicht lange durchhaltbar ist.
Keine Zeit also zu verlieren, und so hat Uniper schon wenige Stunden, nachdem heute das entsprechende Gesetz endgültig im Bundesrat beschlossen wurde, Anträge gestellt auf ein staatliches Hilfsprogramm. Wie genau das aussehen soll und in welcher Höhe, das ließ der Uniper-Chef offen, nur so viel verriet er. In einem Szenario von vor 2 Wochen habe man eine Lücke von bis zu 10 Milliarden Euro kalkuliert. Und seitdem sind die Gaseinkaufspreise noch weiter gestiegen. Klar sei aber auch, Kredite alleine, die helfen nicht mehr. Wichtig zur Stabilisierung sei jetzt eine Beteiligung des Bundes. Sprich, ein Staatseinstieg bei Uniper, und zwar ein relevanter.
Gehen Sie bitte davon aus, wenn wir von einer relevanten Eigenkapitalbeteiligung sprechen, dann reden wir nicht von 5 oder 10%.
Wie viele staatliche Milliarden, wie viel staatliches Engagement am Ende nötig ist, das wird am Ende auch davon abhängen, ob es den Gaseinkäufern wie Uniper demnächst erlaubt wird, ihre explodierenden Einkaufskosten trotz laufender Verträge an die Kunden durchzureichen oder über eine Umlage an alle zu verteilen. Auch das ist seit heute mit dem neuen Gesetz möglich, muss aber von der Bundesregierung extra beschlossen werden. Die zeigte sich heute wenig überrascht von Junipers Hilfeantrag. Den habe man erwartet, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Jetzt werde geprüft.
Alles, was notwendig ist, um die Versorgungssicherheit und damit aber auch das Funktionieren der Unternehmen zu sichern, werden wir tun.
Was die Gespräche erschweren könnte, nicht nur Uniper hat einen Antrag zur Rettung gestellt. Der Großaktionär von Uniper, der finnische Fortum-Konzern, hat offenbar eigene Rettungsvorstellungen. Er spricht parallel mit der Bundesregierung und schlägt unter anderem eine mögliche Ausgliederung systemkritischer Bereiche vor, die dann unter Bundesverwaltung gestellt werden sollen. Wie genau die Rettung am Ende aussieht, Uniper-Chef Maubach sagte heute, er rechne mit einer zügigen Entscheidung spätestens in wenigen Wochen.
Jörg Marksteiner war das. Und Themenwechsel. Gäbe es nicht den Ukraine-Krieg und darüber die akute Sorge vor einem Gas-Blackout, dann wäre es wahrscheinlich neben dem Klimawandel der Fachkräftemangel eines der zentralen Themen auf der politischen Agenda. Aber auch wenn das im Moment unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung läuft, es tut sich trotzdem etwas. Der Bundesarbeitsminister plant, das Problem mit der leidigen Anerkennung von Berufsabschlüssen aus anderen Ländern deutlich zu entschärfen. Trompuch nur dazu.
Laut einem Bericht des Spiegels möchte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten, das heißt außerhalb der Europäischen Union, deutlich vereinfachen. In einem ersten Schritt solle dabei formellen Berufs- oder Bildungsabschlüssen ein niedrigerer Stellenwert eingeräumt werden. Zukünftig wollen wir es schaffen, dass auch ein Arbeitsvertrag ausreicht, um hier anzufangen und die nötigen Qualifikationen dann zu erwerben, erklärt der SPD-Politiker im Spiegel. Informationen unseres Hauptstadtstudios zufolge soll es für Drittstaatenangehörige zukünftig möglich sein, ohne Anerkennung ihrer bisherigen Qualifikationen ein Arbeitsverhältnis einzugehen, etwa in Branchen, in denen berufspraktische Erfahrung grundsätzlich eine höhere Bedeutung zugemessen wird. Auch ein Ausbildungsverhältnis mit deutschen Betrieben sei denkbar. Im Arbeitsministerium wird zudem wohl geprüft, ob ein anerkannter ausländischer Berufs- oder Bildungsabschluss zukünftig nicht nur mit dem entsprechenden fachspezifischen, sondern mit jedem qualifizierten Beschäftigungsverhältnis kombinierbar sein sollte. Auch das Visum zur Arbeitssuche möchte Heil erweitern. Bislang ist das entsprechende Suchvisum auf 6 Monate begrenzt. Aber Fachkräften, die die nötige Berufserfahrung und Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt haben, solle die Arbeitsplatzsuche über einen längeren Zeitraum erleichtert werden, so der Minister im Spiegel. Wenn sie ihren Lebensunterhalt selbstständig sichern können, sollen ausländische Fachkräfte auch für mehr als 6 Monate in Deutschland bleiben können. Dabei erhalten sie als Teil des Visums bereits die Erlaubnis, bis zu 20 Wochenstunden zu arbeiten, erfuhr das Hauptstadtstudio. Auch für dieses Visum soll ein anerkannter Berufsabschluss nicht zwingend notwendig sein. Mittelfristig möchte die Bundesregierung zudem, wie im Koalitionsvertrag angedacht, ein sogenanntes Punktesystem einführen. Dabei sollen personen- und berufsbezogene Kriterien kombiniert in einer sogenannten Chancenkarte verrechnet werden, die Arbeitskräfte mit viel Potenzial, aber auch Unternehmensgründer anlocken soll. Der Spiegel berichtet, dass die Vorschläge im September vom Kabinett beschlossen werden könnten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser signalisierte dem Bericht zufolge bereits ihre Zustimmung. Seit 2005 wurde das deutsche Einwanderungsrecht immer wieder vereinfacht. Es gilt inzwischen als eines der liberalsten weltweit. Trotzdem weitet sich der Fachkräftemangel immer weiter aus. Das führt schon heute zu massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, zuletzt zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie. Neben der weiteren Vereinfachung des Einwanderungsrechts möchte das Arbeitsministerium hier auch durch gezielte Werbekampagnen und einen Ausbau der Sprachförderung im Ausland gegensteuern. Die Fachkräfteeinwanderung könne die stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen, älteren Menschen, Arbeitslosen und Personen ohne Berufs- und Schulabschlüsse aber nur ergänzen.
Tom Bruchnow war das. Und neben Fachkräftemangel und Zuwanderung ein weiteres Thema, das im Lichte von Ukraine-Krieg und Energiekrise eine Art Schattendasein in der öffentlichen Wahrnehmung führt, die komplexe Problemlage in deutschen Krankenhäusern. Die Corona-Pandemie hat ja wie ein Brennglas die Missstände in den Kliniken offenbart. Mangelnde Finanzausstattung, mal zu wenig Betten, mal zu viele, Ärztemangel, Pflegenotstand. Eine Regierungskommission, die eine Krankenhausreform vorbereiten soll, hat heute Empfehlungen ausgesprochen, im Zentrum die Kinderkliniken. Birte Sönnigsen dazu.
Ärzteverbände haben schon mehrfach Alarm geschlagen. Sie befürchten, dass in Zukunft nicht alle Kinder und Jugendlichen versorgt werden können, die medizinische Hilfe brauchen. Auch die Expertenkommission sieht kurzfristigen Handlungsbedarf. Die Zahl der Klinikbetten für Kinder ist in den vergangenen Jahren gesunken, während immer mehr Kinder behandelt werden müssen. Das führt aus Sicht der Expertinnen und Experten dazu, dass die Behandlungsqualität sinkt und die Belastung fürs Personal steigt. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach weiß, dass Eltern zum Teil lange auf Termine für planbare Operationen ihrer Kinder warten müssen. Im Akutfall müssen Kinder teilweise in weit entfernte Kliniken verlegt werden, weil Betten oder Personal fehlen. Damit sich das ändert, empfiehlt die Kommission, dass Stationen für Kinderheilkunde oder Geburtshilfe zusätzlich Geld bekommen. Und zwar unabhängig davon, wie viele Patientinnen und Patienten sie tatsächlich behandeln. Wie viel Geld das ist und woher es kommen soll, dazu gibt die Kommission keine Empfehlung ab, sondern spricht von einer politischen Entscheidung. Für Gesundheitsminister Lauterbach ist klar, dass vor allem Stationen für Kinderheilkunde mehr Geld brauchen. Bund und Länder sollen deshalb in den kommenden Wochen mit ihren Beratungen über die Finanzierung beginnen.
Der Bericht von Birte Sönnigsen. Bis Ende 2023 soll Europa als erster großer Wirtschaftsraum ein Regelwerk bekommen, das auch beim digitalen Geld, bei den Kryptowährungen, garantiert, dass Kapital- und Verbraucherschutzvorschriften eingehalten werden. Damit soll vor allem Geldwäsche bekämpft werden. Matthias Reiche zu den Plänen.
Von über 48.000 Euro im März stürzte der Bitcoin auf unter 20.000. Die jüngsten Kurskapriolen zeigen, wie riskant und spekulativ Kryptowährungen sind, was ein Grund mehr sei, diese endlich zu regulieren, sagt der CSU-Abgeordnete Markus Ferber. Damit ließe sich dann auch die Geldwäsche besser bekämpfen, ist der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament überzeugt.
Es geht also im Wesentlichen um Zahlungen, die einen Kryptodienstleister umfassen. Transaktionen von Privatpersonen werden nicht erfasst. Mit der Einigung gelten für Kryptotransaktionen im Bereich der Geldwäschebekämpfung vergleichbare Regeln wie wir sie in anderen Bereichen der Finanzwirtschaft heute schon kennen.
Die Handelsplattformen für Digitalgeld sollen künftig bei allen Transaktionen Informationen über Absender sowie Empfänger ermitteln und im Bedarfsfall an die zuständigen Behörden weiterleiten. Das ist längst überfällig, findet auch Martin Schirdewan. Denn der Kryptomarkt sei ein Geldwäscheparadies, sagt der neue Vorsitzende der Linkspartei und Fraktionschef im EU-Parlament.
Schätzungsweise jeder vierte Bitcoin-Anleger zum Beispiel hat einen kriminellen Hintergrund. Da tummeln sich Drogenkartelle, da wird Terror finanziert, Waffenhändler und Menschenhändler waschen ihr schmutziges Geld. Und deshalb ist es gut, dass jetzt mit stärkeren Transparenzordnungen dazu beigetragen wird, dass dieser Geldwäsche ein Ende bereitet wird und den Kriminellen damit auch die Geldwäsche erschwert und das Handwerk gelegt wird.
Eine Strafverfolgung war auf der Grundlage der geltenden Vorschriften bisher auch schon möglich, hält der Europaparlamentarier Patrick Breyer dagegen. Und wer seine Kryptowerte nicht bei einem offiziellen Dienstleister verwahrt, taucht auch künftig weiter nur als Code aus Zahlen und Buchstaben auf. Ebenso schwer bleiben direkte Transfers zwischen plattformunabhängigen Kryptobörsen zu kontrollieren. Doch gehe es bei dem Regelwerk, auf das sich EU-Parlament und Mitgliedsländer einigten, auch nicht um Kriminalitätsbekämpfung, ist der EU-Abgeordnete der Piratenpartei überzeugt.
Das erklärte Ziel, Geldwäsche und Terrorismus bekämpfen zu wollen, das ist nur ein Vorwand, um hier immer mehr Kontrolle über unsere finanzielle Privatsphäre zu bekommen.
Anonyme Zahlungen sollen verboten sein. Damit werde den Menschen die finanzielle Freiheit genommen, ist Patrick Breyer überzeugt.
Dabei sind zum Beispiel Oppositionelle wie Alexei Nawalny in Russland zunehmend auf anonyme Spenden in solchen virtuellen Währungen angewiesen, um ihre Arbeit überhaupt fortsetzen zu können. Wir sollten alle ein Recht darauf haben, online bezahlen und spenden zu können, ohne dass alle unsere Zahlungen personenbezogen aufgezeichnet werden.
Bis Ende 2023 soll das neue Regelwerk in der EU in Kraft treten. Die vorläufige Einigung muss noch von den zuständigen Ausschüssen und dem Parlamentsplenum sowie den Vertretern der Mitgliedstaaten gebilligt werden, was aber als Formsache gilt.
Matthias Reiche war das. Die Banken im Euroraum haben sich von der EZB bislang prüfen lassen, wie gut sie mit wackeligen Schuldnern zurechtkommen oder mit ökonomischen Schocks. Ein eher blinder Fleck waren bislang Risiken, die aus dem Klimawandel resultieren. Wie gut sind die Banken im Euroraum, aber auch gegen finanzielle und wirtschaftliche Problemlagen aus Klimarisiken gewappnet? Auch für Antworten auf diese Fragen hat die EZB die Banken nun einem Stresstest unterzogen. Die Ergebnisse im Bericht von Micha Erhardt.
Dass Klimarisiken längst real sind und nach menschlichem Leid auch große finanzielle Folgen haben, lässt sich an einem Beispiel festmachen. Auf rund 8,5 Milliarden Euro Gesamtschaden taxiert die Versicherungswirtschaft die Schäden, die durch die Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor ziemlich genau einem Jahr entstanden sind. Gemessen an dieser Realität ist das Ergebnis des Klimastresstests von Europas Banken ernüchternd. Frank Elderson, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank.
The main conclusions that we draw are that more than half of participating banks don't have climate stress test capabilities in place.
Fast 60% der Banken können noch nicht adäquat über Klimarisiken in ihrem Geschäft im Rahmen eines solchen Stresstests Auskunft geben. Für 41 von den 104 untersuchten Instituten gibt es im Ergebnis auch eine beunruhigende Zahl.
The overall impact of the 3-year transition disorderly scenario amounts to 70 billion euro.
Verluste von 70 Milliarden Euro würden die 41 Banken erleiden, wenn etwa unvorhergesehene Wetterereignisse in einer Periode von 3 Jahren verstärkt auftreten würden. Ernüchternd ist auch die Tatsache, dass dem Test zufolge nur 20% der Banken überhaupt Klimarisiken bei ihrer Kreditvergabe berücksichtigen. Zudem generieren die europäischen Banken ihre Einnahmen im Geschäft mit Unternehmenskunden noch zu fast 2/3 aus treibhausgasintensiven Branchen.
Ich habe die Ergebnisse gelesen und bin ziemlich schockiert. Der Stresstest hat offengelegt, dass die Banken hier ihre Hausaufgaben nicht machen. Und so wie natürlich viele andere gesellschaftliche Spieler die Dramatik der Klimakrise nach wie vor systematisch unterschätzen.
Sagt Maurizio Vargas, Finanzmarktexperte von Greenpeace. Da es sich quasi um eine erste Übung in dieser Hinsicht handelt, veröffentlicht die EZB keine Ergebnisse für einzelne Banken. Auch haben die Erkenntnisse aus dem Stresstest keine direkten Folgen. Anders als die bereits etablierten allgemeinen Bankenstresstests hat der Klimastresstest keine Auswirkungen etwa auf die Kapitalanforderungen für die Banken. Künftig sollen solche Risiken aber zunehmend in die Maßstäbe der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank einfließen. Maurizio Vargas meint, dass es dafür höchste Zeit ist.
Ich denke schon, dass es wichtig und richtig war, diesen Stresstest zu machen. Die EZB ist wirklich bestrebt, das Thema der Klimakrise und die daraus resultierenden Risiken für den Finanzsektor zu adressieren. Aber richtig ist auch, dass das wirklich nur ein erster zahnloser Testlauf war. Das heißt, es muss schon noch vieles verbessert und geändert werden, gerade auch was die Realitätsnähe der Szenarien betrifft. Da ist wirklich noch Luft nach oben.
Im Ergebnis des Tests zeigten sich übrigens keine besonders auffälligen Regionen oder Länder in Europa, weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Die EZB unterstrich aber, dass es auch positive Resultate unter den Banken in Europa gibt. Die besten solcher Beispiele sollen im letzten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden. Alle anderen Banken sollten sich anstrengen. Denn Klimathemen will die EZB in Zukunft Priorität einräumen. Und sie erwartet von den Banken, dass sie entschlossen handeln und in nächster Zeit angemessen robuste Klimastresstests für ihre Geschäfte entwickeln.
Mischa Erhardt war das. Der Arbeitsmarkt in den USA hat unter der Corona-Pandemie stark gelitten, aber er erholt sich im Turbotempo. Beleg dafür sind auch die jüngsten Arbeitsmarktdaten, die über den Erwartungen liegen. Steffen Wurzel dazu.
Der Jobboom in den USA setzt sich fort. Auch im Juni lag die offiziell gemeldete Zahl der offenen Stellen deutlich über der registrierten Arbeitslosen. Rund 372.000 Arbeitsplätze wurden nach Zahlen der Behörden in Washington geschaffen. Das sind deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb gleich bei 3,6%. Wirtschaftsexperten sprechen von Vollbeschäftigung. Statistisch gesehen kommen in den USA inzwischen auf einen Arbeitslosen zwei offene Stellen. Das führt dazu, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten immer höhere Löhne und Gehälter zahlen. Das Lohnwachstum beträgt nach Berechnung von Analysten mehr als 5%. Weil die Inflationsrate in den USA aber bei mehr als 8,5% liegt, bleibt für die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner ein reales Lohnminus. Das wiederum drückt auf den Konsum. Eine Art Überhitzen der US-Wirtschaft sehen Experten deswegen nicht. Im Gegenteil, nach wie vor wird in den USA vor einer möglichen Rezession gewarnt.
Steffen Wurzel war das. Nehmen wir die Daten vom US-Arbeitsmarkt mit zur Börsenberichterstatterin, zur Dorothee Holz. Die Stellen sind unerwartet hoch ausgefallen, der Stellenwachstum in den USA. Das hat der Börse zu schaffen gemacht. Wie sehr, Frau Holz, und warum überhaupt?
Das hat den Märkten zu schaffen gemacht. Also präteritum, denn zunächst war es so, dass die Zahlen tatsächlich aus Sicht der Märkte zu gut ausfielen. Der US-Arbeitsmarkt boomt regelrecht. Die Arbeitslosenquote liegt ja, wie wir gehört haben, bei nur 3,6%. Die Löhne steigen kräftig. Das könnte die US-Notenbank zu weiteren zügigen Straffungen zwingen. Und das hat die US-Märkte zunächst belastet. In New York geht es inzwischen aber leicht hoch. Und der DAX hat kurz vor Schluss sogar neuen Schwung genommen. Hier in Frankfurt klettern die Kurse um 1,2%. Der DAX notiert bei 12.997 Punkten. Auf Wochensicht ist das ein Plus von fast 200 Punkten.
Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung, Uniper, der Gasimporteur, hat den Bund um Staatshilfen ersucht und bekommt wohl auch eine positive Antwort. Eine Insolvenz scheint jetzt erstmal verhindert zu sein. Wie war die Reaktion an der Börse?
Also da waren starke Nerven gefragt. Die Aktien schwanken nämlich heftig hin und her zwischen kräftigen Verlusten und Pluspunkten. Kurz vor Handelsende geht es schon wieder abwärts um 1,2%. Denn auch der Mutterkonzern Fortum aus Finnland hat bei der Rettungsaktion noch ein Wörtchen mitzureden.
Gucken wir auf den Tagesgewinner heute. Das ist VW.
Da liegen die Gründer in China, dem wichtigsten Einzelmarkt der deutschen Autobauer. In China sind die Verkaufszahlen kräftig gestiegen. Im Juni verkauften Händler 22% mehr Fahrzeuge als im Jahr davor und sogar 43% mehr als im Vormonat. VW sieht in China immer noch die größten Wachstumschancen, trotz steigender Risiken. Die Aktien liegen um 6% zu.
Kurzer Blick noch auf andere Aktien, die auffällig waren.
Am DAX-Ende Vonovia, das liegt an der Aussicht auf weiter steigende Zinsen und das drückt den Wert.
Der Kurs des Euro.
Genau, der liegt etwas zu auf einen $1,0182. Kursgewinne bei Anleihen. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf 1,10%. Und Gold notiert etwas tiefer bei $1,743.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.